Schön, dass ihr da seid heute Morgen. Schön, dass wir hier sind im Haus Gottes. Es ist wirklich der beste Ort, wo wir sein können. Und ich freue mich richtig, dass wir alle hier sein können und dass wir gemeinsam Gott suchen können. Und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen auch wirklich begegnen möchte. Und der Titel meiner Predigt heute Morgen ist eigentlich eine Frage. Ist eigentlich eine Fragestellung. Und der Titel lautet: Brauchst du ein Wunder? Brauchst du heute Morgen ein Wunder? Brauchst du es, dass Gott eingreift in dein Leben? Und wenn es dir heute Morgen so geht, wenn du hier bist und du hast vielleicht irgendeine Not, vielleicht hast du ein Anliegen und du betest schon lange dafür, vielleicht schon seit Jahren. Und vielleicht bist du manchmal sogar am Verzweifeln, weil Gott nicht eingreift. Und wenn es dir heute Morgen so geht, dann ist die Predigt heute Morgen für dich. Und wir wollen dazu uns eine Textstelle anschauen aus Johannes 11. Und zwar die Geschichte, die kennt fast jeder, würde ich sagen, die Auferweckung des Lazarus. Und das steht in Johannes 11 von Vers 1 bis 45 und wir wollen uns die Textstelle anschauen, da durchgehen und wir wollen verstehen und daraus lernen, weil die Textstelle zeigt uns, welche Schritte wir tun sollen, um ein Wunder zu erleben. Und wir haben für heute Morgen 4 Punkte, über die wir reden möchten, und ich glaube, dass diese Punkte uns helfen, Gott zu erleben, ein Wunder zu erleben. Und weil die Textstelle so lang ist, habe ich mir gedacht, wir schauen uns das einfach an. Ich habe auf meiner Bibel-App mal Videos gefunden. Da wurde das ganze Johannesevangelium verfilmt. Und da wird einfach die Bibel vorgelesen, die Verse so, wie sie in der Bibel stehen. Das Ganze heißt LUMO-Projekt. Und dazu gibt es dann einfach ein Video im Hintergrund, wo das einfach dargestellt wird. Und ich dachte, da das so eine lange Stelle ist, schauen wir uns das einfach an. Auf YouTube habe ich es dann auch gefunden. Also wenn ihr einfach LUMO-Projekt eingibt, fand ich sehr gut. Für die Übersetzer, ihr könnt einfach parallel dann die Bibelstelle vorlesen. Johannes 11 von 1 bis 45. Ich hoffe, das klappt.
Zu steinigen, und jetzt willst du wieder dorthin? Jesus antwortete: Ist es nicht 12 Stunden am Tag hell? Wer sicher laufen will, muss diese Zeit nutzen, denn nur bei Tageslicht sieht er den Weg. Wer nachts unterwegs ist, stolpert in der Dunkelheit, weil das Licht nicht bei ihm ist. Nachdem er das seinen Jüngern gesagt hatte, meinte er: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich will hingehen und ihn aufwecken. Die Jünger erwiderten: Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund sein. Sie meinten nämlich, Jesus hätte vom gewöhnlichen Schlaf gesprochen, aber er redete von Lazarus Tod. Deshalb sagte Jesus ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben. Doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin, denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Thomas, den man auch den Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Als sie in Bethanien ankamen, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Das Dorf ist nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt, deswegen waren viele Juden aus der Stadt zu Maria und Martha gekommen, um die beiden zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag, bei der Auferstehung der Toten. Darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria. Ohne dass die übrigen Trauergäste es merkten, flüsterte sie ihr zu, unser Lehrer ist da und will dich sprechen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus hatte das Dorf noch nicht erreicht, sondern war dort geblieben, wo Martha ihn getroffen hatte. Als Maria aufsprang und eilig das Haus verließ, meinten die Juden aus Jerusalem, die sie trösten wollten, sie will am Grab weinen. Darum folgten sie ihr. Aber Maria lief dorthin, wo Jesus auf sie wartete. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn bestattet? Fragte er. Sie antworteten, komm Herr, wir zeigen es dir. Auch Jesus kamen die Tränen. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Doch einige meinten, einen Blinden hat er sehend gemacht, hätte er da nicht auch verhindern können, dass Lazarus starb. Von diesen Worten war Jesus erneut tief bewegt. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Schafft den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus. Du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf, und lasst ihn gehen. Viel. von den Juden, die bei Maria gewesen waren, glaubten an Jesus, nachdem sie das Wunder an Lazarus gesehen hatten. Aber einige liefen direkt zu den Pharisäern und berichteten ihnen alles.
Danke. Ja, was für eine unglaubliche Geschichte, oder? Ich finde, es hilft einfach, das so bildlich zu sehen und zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Und ja, dieses Ereignis war eigentlich wie so ein Höhepunkt von Jesu Wirken, weil das Wunder hier passiert ist ein paar Tage vor seiner Kreuzigung. Das ist passiert in der Stadt Bethanien. Bethanien liegt 3 Kilometer weit weg von Jerusalem. Und zu der Zeit waren viele Menschen dort in der Gegend um Jerusalem herum, weil das Passafest zu feiern war in den nächsten Tagen. Und deswegen kam das ganze Volk nach Jerusalem. Und viele haben das miterlebt, viele haben das gehört. Viele haben davon gehört, dass Lazarus auferweckt wurde. Und viele, heißt es in der Bibel, glaubten deshalb an Jesus. Viele sind zum Glauben gekommen wegen diesem Wunder und auch weil sie Lazarus gesehen hatten. Und ein paar Tage später ist dann Jesus nach Jerusalem gegangen und die Leute sind gekommen, haben gehört, Jesus kommt und sie haben eins gemacht, sie sind gegangen, haben Palmzweige genommen, auf den Boden gelegt und haben gerufen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Der Palmsonntag war das. Und die haben das wegen diesem Wunder getan, weil sie das gehört hatten, weil sie wussten, okay, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes und wir glauben an ihn. Und deswegen sind alle raus und haben die Palmzweige hingelegt. Und das war die Folge von diesem Wunder. Viele haben an ihn geglaubt wegen Jesus, wegen diesem Wunder und auch, weil sie Lazarus gesehen hatten. Ja, aber lasst uns zurückgehen zum Anfang der Geschichte. Die Geschichte beginnt mit einer Not. Lazarus war krank geworden. Und es ist nicht dabei geblieben. Wir haben es gesehen, er ist gestorben. Was ist unsere Not heute Morgen? Was ist deine Not heute Morgen? Es ist wahrscheinlich niemand gestorben heute Morgen, aber vielleicht ist jemand krank heute Morgen. Vielleicht am Körper, vielleicht bist du an deinem Körper krank, vielleicht bist du an deiner Seele krank. Und auch wenn niemand gestorben ist, vielleicht ist in dir was gestorben oder eine Beziehung gestorben. Vielleicht die Beziehung zu deinem Ehepartner, vielleicht ist deine Ehe wie gestorben. Eine Beziehung in deiner Familie, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, vielleicht ist da was gestorben. Vielleicht ist in dir heute Morgen Hoffnung und Glauben gestorben. Vielleicht gerade, weil du lange schon betest für eine Sache. Also was ist deine Not heute Morgen? Vielleicht bist du auch in Gebundenheiten heute und vom Satan gefangen genommen. Du wirst geplagt. Niemand weiß es vielleicht. Du bist nicht frei. Du hast vielleicht Dinge in deinem Leben, die niemand weiß und die plagen dich, die nehmen dich gefangen. Und das ist real. Das gibt es auch unter Christen leider. Also was ist deine Not? Egal was deine Not ist heute Morgen, wo auch immer du ein Wunder brauchst, glaub an Jesus und bitte ihm um Hilfe. Bitte ihn heute Morgen um ein Eingreifen. Und das ist der erste Punkt, den wir auch lernen können hier aus der Geschichte. Bitte Jesus um Hilfe. Das ist der erste Schritt. Wir haben es gehört in Johannes 11, Vers 3. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Maria und Martha lassen Jesus ausrichten. Siehe, den du lieb hast, der ist krank. Sie bitten ihm eigentlich um Hilfe. Sie sagen ihm ihre Not. Und sie kennen, wir wissen aus der Bibel, sie kannten Jesus schon. Sie haben an ihn geglaubt. Und sie wussten, dass es ihm nicht egal ist. Ich denke, sie wussten ganz genau, wenn wir ihn bitten, dann wird er kommen und uns helfen. Er wird uns erhören. Und es war ihnen sehr wichtig, dass sie das Jesus ausrichten. Sie haben Geld und Mühe auf sich genommen, denke ich, denn es heißt, in der Textstelle, dass sie zu Jesus hinsandten. Jesus war, als Lazarus krank war, an der Stelle, wo Johannes der Täufer taufte, am Jordan, weiter im Norden. Und ich habe mal auf der Karte geschaut, das waren circa 80 bis 100 Kilometer. Das war damals eine weite Entfernung, aber es war ihnen wichtig, da jemanden hinzuschicken. Das hat bestimmt Geld gekostet, das hat bestimmt Aufwand gekostet. Das war eine Mühe, die mussten dafür echt was machen. Da musste jemand den weiten Weg hingehen bis zum Jordan in den Norden, um es Jesus mitzuteilen. Es war ihnen sehr wichtig, so wichtig war es ihnen. So wichtig war es ihnen, dass Jesus weiß, wie es ihnen geht oder wie ihre Not aussieht. Und wir haben es heute Morgen leichter. Wir können ein Gebet sprechen. Wir müssen nicht weit gehen. Wir können hier, wo wir sind, ein Gebet sprechen und sagen, Jesus, ich habe eine Not. Ich brauche Hilfe. Bitte hilf mir. Das ist nicht viel, was wir machen können. Deswegen ist das der erste Punkt. Wenn du ein Wunder erleben möchtest, dann bitte Jesus um Hilfe. Egal wie groß oder klein dein Problem ist, es ist ihm wichtig. Es ist ihm wirklich wichtig, wie es dir geht. Und er möchte dir auch helfen. Er möchte dir wirklich helfen. Im Psalm 50, Vers 15 steht, und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Gott möchte erretten, Gott will helfen, damit er geehrt wird. Deswegen warte nicht länger. Bitte ihn, dass er kommt, weil ansonsten kommt er vielleicht nicht. Wenn Maria und Martha ihn nicht gerufen hätten, er wäre vielleicht nicht gekommen und Lazarus wäre tot geblieben und sie hätten Gott nicht erlebt. Sie hätten Gottes Herrlichkeit hier nicht erlebt. Ja, lasst uns weitergehen. Maria und Martha haben Jesus um Hilfe gebeten, wir haben es gehört. Und was ist dann passiert? Was ist dann passiert? Erstmal gar nichts. Sie wollten, dass er kommt. Sie haben ihn gebeten, komm Jesus, aber er ist nicht gekommen. Es ist erstmal gar nichts passiert. In Johannes 11, 4, Vers 6, da steht, als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Er blieb einfach noch 2 Tage da. Er hatte ihn lieb, er hatte die Schwestern lieb, das haben wir gelesen, aber er ist nicht gleich gekommen. Er blieb einfach 2 Tage da. Ein Grund wird uns nicht genannt, außer, dass es gut ist, dass er noch nicht hingeht. Aber dazu kommen wir nachher. Und vielleicht kennen wir das, vielleicht kennen wir das. Wir beten und Gott kommt nicht gleich. Jesus kommt nicht gleich. Jesus hilft nicht sofort. Es passiert nichts. Manchmal wird es vielleicht sogar schlimmer. Wir kommen zu Gott, wir bitten ihn, Herr, hilf mir. Aber es wird schlimmer. Es wird nicht besser, es wird schlimmer. Und so war es auch hier. Lazarus ist nicht gesund geworden, er ist sogar gestorben. Es ist schlimmer geworden. Und ja, so ging es auch bestimmt Maria und Martha. Sie haben gehofft, dass er kommt. Sie haben extra Leute hingeschickt, komm Jesus, und er ist nicht gekommen. Er kam dann irgendwann, aber zu spät. Es war zu spät. Lazarus war gestorben. Und Martha ist da ganz offen zu Jesus. Sie sagt dann zu Jesus in Vers 20, als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Also sie bringt es zum Ausdruck, sie ist enttäuscht. Jesus, du warst nicht hier. Ich habe dich doch gebeten. Wir haben dich doch gebeten, komm und hilf. Du warst nicht hier. Jetzt ist er tot. Es ist eigentlich ein Vorwurf an Jesus. Und Jesus hat sie da nicht erhört. Aber was ganz entscheidend ist, sie bleibt hier nicht in ihrer Enttäuschung. Sie bleibt nicht enttäuscht. Sie sagt dann gleich im nächsten Satz, im Vers 22, doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Und das ist der zweite Punkt. Vertraue auch, wenn du nicht siehst. Martha hätte sauer werden können. Martha hätte sich umdrehen können und sagen, ja, jetzt ist es zu spät, Jesus, jetzt kannst du auch wieder gehen. Sie hätte weggehen können. Aber sie bringt ihren starken Vertrauen, ihr Glauben zum Ausdruck. Sie sagt hier in dem Vers, doch auch jetzt weiß ich, egal was du erbittest von Gott, er wird es dir geben. Auch jetzt vertraue ich dir. Ich weiß nicht, ob sie dran gedacht hat, ob er ihn noch auferwecken kann. Aber sie wusste, dass Gott alles in der Hand hat. Sie hat die Lösung nicht gesehen. Sie hat nicht gewusst, okay, jetzt wird was passieren. Sie hat aber gewusst, Herr, du hast es in der Hand. Du hast die Kontrolle. Und ich weiß, egal worum du bittest, es passiert. Und deswegen vertraue ich dir dennoch. Auch wenn ich nicht sehe. Auch wenn ich sehe, dass er tot ist. Und solches Vertrauen, glaube ich, mag Gott. Wenn wir in unserer Not sagen, okay, wir verstehen es nicht, wir wissen nicht, wieso wir in der Situation sind, aber ich vertraue dir. Ich weiß, dass du der Schöpfer des Universums bist. Ich weiß, dass du mich siehst. Ich weiß, dass du mich kennst, dass du alles weißt. Und ich vertraue dir, auch wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn ich nicht weiß, wie die Lösung aussieht. Aber ich vertraue dir. Und Gott mag es, wenn wir so einen Glauben haben. Und wie gehen wir damit um, wenn Gott uns nicht gleich erhört? Was, wenn nicht eintrifft, wofür wir beten? Wir dürfen niemals enttäuscht weggehen. Wir dürfen niemals aufhören zu beten. Und das passiert schnell, dass wir Unglauben dann haben, Hoffnungslosigkeit. Es passiert schnell, dass wir dann sagen, ja, jetzt bete ich so lange, aber ja, ich weiß nicht, ob Gott noch was tun wird. Wir wissen es nicht, ob Gott immer eingreift, aber es ist wichtig, dass wir Vertrauen haben, dass wir Glauben haben, dass Gott keine Fehler macht, dass Gott alles verändern kann, dass er eingreifen kann. Und wir haben gelesen, Jesus ist hier ja bewusst nicht früher gekommen, um ihn zu heilen. Es war besser für Maria und Martha und für seine Jünger, sagt Jesus, damit ihr Glaube gestärkt wird. Und es tut auch manchmal weh. Manchmal ist es wirklich nicht leicht, auf Gott zu warten, besonders wenn wir in einer schwierigen Situation sind. Es ist nicht leicht zu warten, es ist nicht leicht zu vertrauen. Wir sehen Gott nicht, wir sehen nicht, wie er da reinkommt in unsere Situation. Aber es war hier tatsächlich so, dass Lazarus gestorben ist. Das war das Beste für alle Beteiligten, denn sie haben Gottes Herrlichkeit gesehen. Sie haben Gott erlebt. Und manchmal ist es so, oft ist es so, Gott lässt uns warten, damit wir ihn erleben, damit unser Glaube gestärkt wird, damit wir lernen zu vertrauen. Auch wenn wir schon lange warten, auch wenn du denkst, Gott sieht dich nicht, er liebt dich nicht. Wir haben es gelesen, dass Jesus sie geliebt hatte, den Lazarus, Maria und Martha, er hat sie geliebt. Der Schreiber, Johannes, der Schreiber, der die Geschichte aufgeschrieben hat, er betont es immer wieder. Es war ihm wichtig, das zu betonen, wie Jesus sie lieb hatte, wie Jesus innerlich bewegt war, wie Jesus weinte. Das war ihm nicht egal und es ist ihm auch nicht egal, wenn wir in der Not sind. Vertrau ihm, dass Gott zur richtigen Zeit kommt. Dass Gott zur richtigen Zeit kommt in deine Situation hinein. Manchmal lässt er dich warten, aber wir werden so gestärkt werden im Glauben und wir werden so seine Herrlichkeit sehen. Und Marthas Vertrauen wurde belohnt. Ihr Glaube wurde wirklich belohnt. Und ein Punkt gibt es aber noch zuvor. Sie musste noch eine letzte Hürde nehmen. Jesus ist gekommen, er hat sie erhört, er ist gekommen und sie hat vertraut. Sie hat gesagt, Jesus, ich vertraue dir. Aber es gab noch eine Sache, die sie tun musste. In Vers 38 und 39 steht, Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus war endlich da. Wenn auch zu spät aus Marthas Sicht, aber er war da. Und Martha hat gesagt, ich vertraue dir, Jesus. Und jetzt steht Jesus endlich vor dem Grab. Und alle warten. Ich kann mir vorstellen, dass alle warten, dass alle schauen. Was wird Jesus jetzt tun? Alle warten. Wird er etwa den Toten auferwecken? Wird er wieder ein Wunder tun? Ist Jesus wirklich der Messias? Weil die Juden wussten, dass der Messias Tote auferwecken würde. Und alle warten da gespannt. Was wird jetzt Jesus tun? Er steht vor dem Grab. Aber ein Hindernis gab es da noch. Und Jesus sprach, hebt den Stein weg. Da war noch der Stein. Der Stein war noch im Weg. Und er sagt, hebt den Stein weg. Und das ist mein dritter Punkt. Das ist auch, wie ich glaube, der schwerste Punkt. Hebt den Stein weg, damit Gott ein Wunder tun kann in deinem Leben. Ich glaube, dass wir im Leben ja, wie Steine oder Blockaden haben können, die uns daran hindern, Gottes Segnungen zu erleben, die uns daran hindern, Gottes Wunder zu erleben. Was kann das für ein Stein sein in deinem Leben? Was kann das für ein Stein sein? Vielleicht ist dein Stein die Sünde. Vielleicht, oder ja, wenn wir das Wort Sünde hören, dann denken wir oft an große Sünden wie Ehebruch, Mord, schwerer Diebstahl oder so, Trinkgelage, ja. Wenn wir das Wort Sünde hören, denken wir schnell an sowas. Aber für uns Gläubige sind es jetzt normalerweise nicht die Sünden, mit denen wir zu kämpfen haben. Für uns sind es oft andere Sachen. Für uns sind es eher Dinge wie Unvergebenheit oder Bitterkeit, Stolz, schlechtes Reden, Lästern, Undankbarkeit, Streit, Neid, Lügen. Der Holger hat auch davon heute Morgen erzählt. Das sind Dinge, die Gott sehr ernst nimmt, denn sie sind Sünde. Für uns vielleicht kleine Sünden, aber ich glaube, das können wirklich Blockaden sein in unserem Leben, dass Gott nicht wirken kann. Das kann ein Stein sein in unserem Leben. Und ich glaube, wir alle hatten schon solche Steine. Und wenn du heute Morgen diesen Stein hast in deinem Leben, dann hör auf Jesus und heb den Stein weg. Dann tu ihn weg und du wirst erleben, wie Gott ein Wunder tun kann in deiner Situation. Wenn du bewusst in Sünde lebst, kannst du nicht gesegnet werden. Und das sagt uns auch die Bibel hier ganz klar. Und manchmal wollen wir oder manchmal wollen Leute einfach einen Segen. Sie wollen, dass jemand ihnen die Hände auflegt, sie segnet und sie sind dann froh, aber die Sünde wollen sie nicht lassen. Und das funktioniert aber nicht. Gott kann nicht in dein Leben hineinkommen, wenn wir bewusst in Sünde leben, wenn wir leichtfertig mit der Sünde umgehen. Weil Gott ist heilig und es wird nicht funktionieren. Du wirst Gott nicht erleben, wenn du Sünde in deinem Leben hast und nicht alles daran tust, die Sünde wegzubekommen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, aber es geht darum, das ernst zu nehmen und an sich arbeiten zu lassen vom Heiligen Geist. Tu den Stein weg. Wenn dein Stein in deinem Leben die Sünde ist, heb den Stein weg und du wirst Gott erleben. Ein anderer Stein kann vielleicht Scham sein. Martha wollte den Stein erst nicht wegrollen, wir haben es gehört. Und es macht ja auch Sinn. Sie sagt, hey, Jesus, er riecht schon, er ist schon seit 4 Tagen tot. Er hat angefangen zu verwesen, er stinkt schon. Wir können doch den Stein doch jetzt hier nicht wegrollen. Hier sind so viele Leute, wir sind auf einer Beerdigung. Das ist doch beschämend für uns alle, er stinkt schon. Und wenn das dein Stein ist in deinem Leben, die Scham, dann möchtest du deine Nöte und deine Probleme nicht mit anderen teilen. Du möchtest deine Nöte nicht weitergeben an vielleicht einen Pastor oder an einen guten, gläubigen Freund oder auch im Hauskreis. Du möchtest nicht sagen, hey, liebe Geschwister, ich hab eine Not, könnt ihr da für mich beten? Ich habe da zu kämpfen, bitte betet für mich. Und ja, man hat Angst, beschämt zu werden. Es könnte ja peinlich sein. Was denken die Leute, wenn ich jetzt meine Not erzähle? Aber ich habe gemerkt, dass wir Menschen oft mit denselben Dingen kämpfen. Wir sind alle irgendwo ähnlich und wir haben dieselben Sachen, dieselben Probleme, dieselben innerlichen Kämpfe, dieselben Sünden, die uns vielleicht manchmal versuchen einzunehmen. Und wir brauchen einander, keiner ist perfekt. Wir brauchen einander, dass wir füreinander beten als Gemeinde, wenn du einen Hauskreis hast, dann als Hauskreis, das ist so wichtig. Wir müssen uns einander den Rücken stärken, wir müssen füreinander beten, da ist so viel Kraft dahinter. Es ist wichtig, dass wir füreinander beten. Deswegen bitte dein Bruder, deine Schwester, bitte sie, dass sie für dich beten. Es ist nichts Schlimmes dabei. Tu deine Scham weg. Und wenn du vielleicht verborgene Sünden hast, die niemand kennt, auch das kann zu Scham führen. Du hast vielleicht Dinge, die du nicht weitersagen möchtest. Das versteht man auch, aber die Bibel ermutigt uns, dass wir einander die Sünden bekennen. Du musst es nicht von hier vorne machen, aber such dir jemanden, den du vertraust, der an Jesus glaubt und sag ihm diese Dinge. Und du wirst erleben, wie Gott dich frei macht. So steht es in der Bibel. Wir sollen einander die Sünden bekennen, damit wir frei werden. Deswegen heb diesen Stein weg, den Stein der Scham und bring Licht in die dunkle Höhle und du kannst so frei werden, du kannst so ein Wunder dann erleben. Schäm dich nicht und tu diesen Stein weg, den Stein der Scham. Was können wir noch für Steine haben in unserem Leben oder Blockaden? Ein anderer Stein kann vielleicht ein steinernes Herz sein. Ein steinernes Herz Gott gegenüber. Wenn es dir so geht, dann ist es so, dass Gottes Wort dich vielleicht wenig interessiert. Sein Reich ist dir egal. Lieber verbringst du Zeit damit, reich zu werden. Für Jesu Leib, also die Gemeinde, hast du dann nicht viel übrig. Dass Gottes Geist in deinem Herzen brennt, das kennst du schon gar nicht mehr. Und es ist dir auch egal vielleicht. Und infolgedessen kannst du die Menschen nicht lieben. Du siehst nur die Fehler in allen Menschen um dich herum, nur in dir nicht. Und du suchst deine Erfüllung in materiellen Dingen und in Vergnügungen anstatt in Gottes Gegenwart. Und wenn du dann in Not bist, kommst du zu Gott und willst schnelle Hilfe haben. So ist das, wenn jemand ein steinernes Herz hat und es blockiert dich und es wird so lange nicht funktionieren. Und ich denke, uns allen ging es schon so ähnlich, wenn wir ehrlich sind. Wir alle hatten schon Gott gegenüber ein steinernes Herz. Aber wenn du heute Morgen merkst, hey, das ist mein Stein, der mich blockiert, Gott zu erleben, ein Wunder zu erleben, dann tu diesen Stein ganz schnell weg. Tu ihn ganz schnell weg. Was ist dein Stein heute Morgen? Ich habe jetzt nur 3 Beispiele genannt, die mir eingefallen sind. Sünde, Scham oder ein steinernes Herz. Vielleicht zeigt dir der Heilige Geist jetzt gerade was anderes, was dein Stein ist in deinem Leben. Und Jesus sagt zu dir, roll ihn weg, tu ihn weg. Auch ich musste vor 2 Wochen einen Stein wegrollen in mir. Judith und ich, wir haben schon seit länger für eine Sache gebetet. Wir hatten eine Not, schon seit Jahren eigentlich. Und wir haben immer wieder dafür gebetet. Ich werde jetzt nicht sagen, was es ist, weil es zu persönlich ist. Aber wir sind damit immer wieder zu Gott gekommen. Und wir hatten ja letzte Woche Fastenwoche. Und wir haben uns gesagt, okay, wir beten, wir kommen zu Gott. Und wir wollen unter anderem auch dafür beten. Und wir haben uns gesagt, okay, wir brauchen wirklich Gottes Eingreifen. Wir brauchen wirklich Gott, dass Gott ein Wunder tut. Und wir haben gesagt, okay, wir glauben einfach Gottes Wort. Und Gottes Wort sagt, egal worum wir bitten, es wird uns gegeben werden. Und wir haben gesagt, okay, wir vertrauen darauf. Gott, du sagst es, wir haben keine Lösung mehr, wir wissen nicht, wie uns geholfen werden soll. Herr, bitte greif du ein, wir glauben es einfach. Wenn wir beten, dann hörst du uns, das sagt dein Wort. Und mehr können wir nicht tun. Und wir haben kindlich geglaubt und dann kam die Fastenwoche und wir haben gebetet und wisst ihr, was passiert ist? Gott hat wirklich gerettet, einfach so. Und wir wundern uns immer noch heute, dass Gott so eingegriffen hat. Und ich habe danach drüber nachgedacht und ich habe gemerkt, mein Stein war Misstrauen. Ich habe mehr mir vertraut. Ich habe gedacht, ich kriege das schon irgendwie hin. Ich komme schon irgendwie klar mit der Not. Ich schaffe das schon irgendwie selber. Aber das war nicht so. Und erst als ich gesagt habe, Gott, ich vertraue dir, dass nur du helfen kannst und dass nur du retten kannst, dann haben wir da auch wirklich ein Wunder erlebt. Ein Wunder, wofür wir schon so lange gebetet haben. Und wir sind sehr dankbar dafür. Ja, und das Gebet des Glaubens hat bei mir diesen Stein weggerollt. Und das ist mein letzter Punkt. Sprich ein Gebet des Glaubens. In Vers 41 bis 44, da steht, da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht hier ein Gebet des Glaubens. Er sagt hier, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Er betet im Glauben, im Vertrauen zu Gott. Er ist sich ganz sicher, Gott, du erhörst mich. Und das Wunder passiert, Lazarus steht auf. Wir könnten jetzt sagen, ja klar, es war ja auch Jesus, Gottes Sohn. Er hat ja auch Jesus gebetet, Gottes Sohn. Es ist ja klar, dass Gott ihn erhört. Es ist ja klar, dass Gott ein Wunder tut. Als ich die letzten Tage aber die Stelle so gelesen habe, da hat es in mir geklingelt. Und ich habe gedacht, oh, warte mal, das kommt mir doch bekannt vor. Das, was Jesus hier sagt, das kommt mir doch bekannt vor. Und an einer anderen Textstelle spricht Jesus davon, dass egal, worum wir bitten, er es tun wird. Kennt ihr die Stelle? Und ich denke oft über diese Stelle nach. In Johannes 14, Vers 12 bis 14, da steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Amen. Starke Worte, oder? Also ich habe mir oft schwer getan damit. Wie meint es hier Jesus? Egal worum wir bitten, Gott tut es. Wieso tut das dann aber oft doch nicht? Aber die ganze Bibelstelle zeigt uns Schritte, die wir tun sollen, damit wir ein Wunder erleben. Und lasst uns das glauben. Gottes Wort ist nicht kompliziert. Es ist so leicht zu verstehen, dass ein Kind es versteht. Kinder haben mit der Textstelle oft weniger Probleme wie wir. Sie wissen, okay, das hat Gott gesagt, das hat mein Vater gesagt, meine Mutter, also ist es so. Und fertig. Und sie glauben es. Deswegen werden auch oft Gebete von Kindern schneller erhört, glaube ich, weil sie es einfach glauben. Und Gottes Wort ist nicht kompliziert. Wir müssen es nicht kompliziert machen. Wir müssen glauben. Wir müssen nichts tun, wir müssen uns nicht anstrengen. Hier steht, wer an mich glaubt, das ist alles. Mehr steht da nicht. Wer an mich glaubt, den werde ich erhören. Lasst uns glauben. Was auch deine Not ist, wir haben es gehört heute Morgen, bring ihm deine Not, ist der erste Schritt. Der zweite ist, vertraue ihm. Vertraue ihm, dass er alles in der Hand hat. Und drittens, räum den Stein aus dem Weg, der dich blockiert. Der dich blockiert, dass du Gott erlebst. Und bete zum Schluss im Glauben, dass er dich dann auch erhören wird. Wir können gemeinsam aufstehen. Ich würde gern, dass wir auch eine Zeit nehmen zum Beten. Das Lobpreisteam kann auch vorkommen. Als Jesus nach Bethanien dann kam, am Anfang der Geschichte, und Martha ihm begegnet, sagt Jesus zu ihr in Vers 23, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt, ja, ich weiß, am jüngsten Tag, wenn die Toten auferstehen, dann wird er auferstehen. Und Jesus antwortet darauf, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Fragt er sie. Und sie sagt, ja, ich glaube. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du der Messias bist. Und die Frage auch an uns heute Morgen ist, glaubst du an Jesus? Glaubst du das? Glaubst du das, was wir gelesen haben aus Gottes Wort? Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ihm ist alle Macht gegeben. Glaubst du das? Wenn du es nicht glaubst, wenn du ein Leben bisher gelebt hast, wo du nicht geglaubt hast, dann kannst du heute kommen und dein Leben Jesus geben und sagen, Jesus, ich glaube dir, ich vertraue dir, ich will mein Leben mit dir leben, ich will mein Leben dir hingeben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast eine Not, und ich glaube, viele haben eine Not heute Morgen, dann bring ihm deine Not und glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er gestorben ist für uns, dass er auferstanden ist und dass er hier ist. Ich glaube das ganz fest, dass Jesus hier ist. Und Jesus schenkt uns nicht nur ein ewiges Leben. Er schenkt nicht nur ein ewiges Leben. Er schenkt schon jetzt ein Leben im Überfluss. Er ist gekommen, um uns ein Leben in Überfluss zu schenken. Wenn du also hier bist und du hast was, du merkst, du bist nicht frei, du merkst, du hast irgendeine Sache, wo du Hilfe brauchst, du hast irgendwas, wo dich zurückhält, wo du nicht frei werden kannst, wo du keine Freude empfinden kannst, wo du das Leben, das Gott für dich hat, nicht genießen kannst, dann sei nicht zufrieden damit. Jesus ist gekommen, um ein Leben in Überfluss zu geben. Es ist so traurig, finde ich, wenn wir Gottes Wort kennen, wenn wir Gott kennen, aber irgendwie dieses Leben nicht haben können, wenn wir dieses Leben im Überfluss nicht haben können. Egal was es ist, was dich zurückhält, Gott zu erleben, dann bring es ihm einfach. Und wenn du bereit bist, diese Schritte zu tun, die 4 Punkte, dann können wir auch gerne für dich beten. Du kannst auch für dich beten, du kannst auch für dich im Glauben beten und diese Punkte tun. Ihm vertrauen, ihm deine Not bringen, den Stein wegräumen und wirklich an ihm glauben. Kannst du das auch machen, aber wenn du da unterstützt,